Wir kommen jetzt gerade durch ein Gartentor, biegen hier ein in einen offensichtlich Schul- und Schaugarten und wir treffen zusammen mit Frau Merx hier von dem Garten, von der Universität. Hm? Freut mich, dass wir uns den Garten anschauen können und Sie uns ein bisschen was dazu erzählen. Hm?
Ja, hallo, herzlich willkommen hier im Lehr- und Lerngarten von der Universität Kassel. Wir befinden uns hier neben dem Tropengewächshaus und der Garten gehört zu der Sammlung des Tropengewächshauses. Es sind ausschließlich Nutzpflanzen, die wir hier zeigen. Das ist unsere Besonderheit, sowohl tropische Nutzpflanzen als auch hier im Lehr- und Lerngarten eben Nutzpflanzen, die in Mitteleuropa, also hierzulande, wachsen können. Der Garten ist ungefähr 1000 Quadratmeter groß und ja, zeigt schwerpunktmäßig Gemüse. Es gibt auch Heil- und Küchenkräuter. Außenrum ist eine Beerensträucherreihe gepflanzt. Und so können sich Besucher hier einmal informieren über Führungen und auch Themenstunden. Es ist für Menschen interessant, denke ich, die auf dem Land leben, die einen eigenen Garten haben, sich Anregungen, Tipps holen wollen zum Anbau. Und auch Menschen aus der Stadt genauso, die sich eben damit beschäftigen, mit dem Thema, wo kommen eigentlich unsere Nahrungsmittel her, wie werden sie angebaut. Und ja, die Überschrift sozusagen, die über allem steht, ist Vielfalt. Also wir möchten Vielfalt demonstrieren, sowohl im tropischen Bereich als auch hier draußen. Und wenn man uns vergleicht mit den anderen botanischen Gärten, zu denen wir gehören, zeigen die anderen Gärten viele Wildarten, also sie sammeln auf Artenebene und wir sammeln auch auf Sortenebene. Und der Garten wird auch von Studierenden genutzt natürlich, das ist unsere Hauptaufgabe. Wir gehören ja zur Universität Kassel und hier kann man ökologische Agrarwissenschaften studieren. Und Studenten haben hier Lehrveranstaltungen, wenn die Lehrveranstaltung eben sehr praxisorientiert sein soll, kann das hier stattfinden. Wir bieten auch Möglichkeiten für Projektarbeiten und Abschlussarbeiten an.
Gehen wir mal ein Stück in den Garten hinein. Was ja. Wäre denn jetzt so das Erste, was wir hier sehen?
Genau, also wenn man hier einen Rundgang macht, dann macht man sozusagen eine Zeitreise. Und zwar steht hier jedes Beet für eine Epoche in der Zeitgeschichte. Und in jedem Beet werden dann die Kulturpflanzen gezeigt, die in der Epoche hierher gekommen sind. Und das fängt an mit der Jungsteinzeit, also das Beet sehen wir hier jetzt vor uns. Und das sind alles Kulturpflanzen, die so 4500 vor Christi den Weg hierher gefunden haben. Die sind nicht gelaufen oder geflogen, klar. Die sind über Bauern hierher gebracht worden. Das waren Wanderfeldbauern aus dem vorderen Orient. Das ist so ein Genzentrum dort, da sind viele Kulturpflanzen, Getreide zum Beispiel, entstanden. Und die haben die Kulturpflanzen mit hierher gebracht, das Saatgut. Und also sind die Flüsse sozusagen nordwärts gewandert, bis sie in unsere Region kamen. Und es wurden dann aus Jägern und Sammlern eben sesshafte Bauern.
Mhm. Was haben wir denn hier so zum Beispiel? Was ist denn damals hergekommen?
Also ganz wichtig sind Getreide. Das sieht man da im Hintergrund. Das ist eine Getreide, eine Weizenreihe, und zwar die Entwicklung vom Urweizen, von den urtypischen Weizen bis zum heutigen Weizen wird dort gezeigt. Also es ist damals Emmer und Einkorn zum Beispiel angebaut worden. Das hat ja wieder so ein bisschen eine Renaissance. Manchmal, wenn man so in die Bäckerabteilung kommt jetzt, dann steht da Emmerbrot und Einkorn. Mhm. Und manche sagen, es schmeckt besser oder ist besser verträglich. Also es hat auch Gluten. Auch diese ursprünglichen Weizenformen haben Gluten. Also wenn man da eine Unverträglichkeit hat, verträgt man das auch nicht. Manche empfinden es als verträglicher. Und es ist eine genügsamere Art, also gerade das Einkorn, und ist da vielleicht für den ökologischen Landbau auch interessant, weil es eben nicht so viel Stickstoff benötigt wie der moderne Weizen.
Und dann sehe ich hier noch Linum.
Das ist Lein. Ja, und Lein, vielleicht denken manche dann direkt an Leinsamen. Das ist natürlich das eine, was man davon erntet. Man kann dann Öl rauspressen, ein Speiseöl. Aus dem Öl kann man aber auch zum Beispiel Fußbodenbeläge machen, wie Linoleum ist aus Leinöl hergestellt. Und es gibt auch Lein, der ein bisschen höher wird und der wird dann zur Fasernutzung verwendet.
Und woher weiß man jetzt, was vor 4.500 Jahren angebaut wurde?
Ja, das weiß man durch Ausgrabungen. Es gibt natürlich keine schriftlichen Belege von damals, aber Ausgrabungen belegen Zum Beispiel verkohlte Samen an Kochstellen hat man gefunden oder auch in Tonscherben Abdrücke von Pflanzen und konnte so zurückverfolgen, das ist keine Wildpflanze, die irgendwie hier aus der Region kommt, sondern das ist eine Pflanze, die ganz neu ist, die als Kulturpflanze hier angebaut wurde. Und man hat eben dann auch Siedlungen gefunden, diese Pfahlbauten, zum Beispiel im Bodensee, aber es gibt über ganz Deutschland verteilt eben jungsteinzeitliche Siedlungen, an denen man eben Samenfunde machen kann. Und seitdem gibt es auch so etwas wie Hausgärten. Also es gibt ein indogermanisches Wort, das heißt Gortos. Und das bedeutet so viel wie das Eingefasste. Also damals schon gab es so diesen Begriff vom Hausgarten, eine Einfassung aus Geweihen, Stöcken, Hecken, um die Pflanzen vor Wildfraß zu schützen und um auch von Nachbarn abzugrenzen.
Vielleicht gehen wir in der Zeitreise ein Stück in die nächste Zeitepoche.
Ja, bevor wir weitergehen, vielleicht noch eine interessante Kulturpflanze, die Linse, die hier in Mischkultur mit Gerste zu sehen ist. Die Linse, da sind viele Besucher mal sehr erstaunt, dass die überhaupt hier wächst. Viele denken, die braucht es irgendwie wärmer. Aber es gibt wirklich traditionelle Linsenanbaugebiete hier in Deutschland. Von der Schwäbischen Alb weiß man das vielleicht. Aber auch hier in der Nachbarschaft des Eichsfeld in Thüringen war ein Linsenanbaugebiet. Und das ist so mit dem Zweiten Weltkrieg dann zum Erliegen gekommen. Danach wurde der Linsenanbau aufgegeben, weil es so als arme Leute essen galt. Und alle, die sich was mehr leisten konnten, was Besseres leisten konnten, haben eben anderes gegessen. Aber spätestens mit der veganen und vegetarischen Ernährung werden solche Hülsenfrüchte, die Eiweiß liefern, natürlich umso wichtiger. Und so hat sie auch eine Renaissance erlebt, die Linse. Auf der Schwäbischen Alb gab es einen Landwirt, der sich mal dahinter geklemmt hat, wirklich diese Original-Alblinse oder Albleiser, wie sie dort heißt, zu finden. Und es gab da eine große und kleine, die von einem Herr Späth gezüchtet wurde. Und er hat sie erst nicht gefunden. Das ist ein Beispiel dafür, wie schnell eine Nutzpflanze verloren gehen kann. Und er hat sie dann in einer Genbank wiedergefunden. Und zwar nicht hier in Deutschland, sondern in St. Petersburg. Also musste weit reisen dafür und hat dann so ein Häufchen Samen bekommen und hat sie hochvermehrt. Und heute wird sie von mehreren Landwirten dort wieder angebaut.
Und jetzt kann man sie wieder kaufen und wieder essen?
Genau, also die liefern an Naturkostläden oder auch an Restaurants und man kann die Originallinse dort eben wieder bekommen.
Dieses Thema Gendatenbank, ist das hier auch ein Thema vom Garten?
Datenbank, ja. Pflanzen, die wir bekommen, die werden dokumentiert in einer Datenbank. Und alle Pflanzen, von denen man irgendwie Saatgut ernten kann, da wird das Saatgut geerntet, konserviert, also das heißt in einem trockenen Raum aufbewahrt. Das ist in einer Datenbank dokumentiert.
So, wo sind wir denn nun hier?
Genau, wir sind jetzt hier in der Epoche römische Kaiserzeit, also so um Christi Geburt herum, wo es eben eine Belagerung der Römer gab, die hier nach Südgermanien eingewandert sind. Und man weiß da auch von Funden in römischen Kastellen, dass es neue Kulturpflanzen gab, die sie eben aus ihren Regionen mitgebracht haben, also so aus dem Mittelmeerraum. Also alles Typische, was wir heute so auf die Pizza zum Beispiel tun, Oregano, Thymian, Rosmarin, solche Kräuter sind damals hier mit hergebracht worden, aber auch Gemüse. Ne? Manche, die jetzt schon in Vergessenheit geraten sind wieder, also die Gartenmelde zum Beispiel, sieht man da mit dem roten Stängel und grünen Blättern, die wurde, bevor es den heutigen Spinat gab, als eine der vielen Spinatpflanzen genutzt. Es gab damals noch mehrere. Und der Spinat hat diese anderen Pflanzen eben verdrängt. Aber die ist für einen Hausgarten sehr interessant. Ne? Man kann sie über einen längeren Zeitraum ernten als den Spinat und hat auch einen höheren Ertrag.
Dann sehe ich hier noch Petersilie, Zwiebeln. Das ist wahrscheinlich Knoblauch.
Genau, also da hinten, das ist Knoblauch, das ist so eine kleinere Zwiebel, der Schalotte ähnlich. Also das sind viele Kulturpflanzen, die wir heute vielleicht sagen würden, das sind typisch deutsche Gemüse, oder ne, die aber alle ihren Weg aus anderen Regionen hierher gefunden haben. Also die Römer, als sie hier eingewandert sind, die waren der Meinung, dass die Germanen noch gar keine richtige Gartenkultur hatten, dass sie den Boden noch nicht fruchtbar halten konnten. Also die Römer haben neben den verschiedenen Kulturpflanzen, die sie auch mitgebracht haben, haben sie auch eine andere Kultur, zum Beispiel Bewässerungskultur entwickelt oder eine Fruchtfolge und haben da natürlich den umliegenden Bauern auch damit gezeigt, wie man Land fruchtbarer halten kann.
Also die Römer waren deutlich weiter im Gartenbau als die alten Germanen?
Es ist so überliefert, das haben sie zumindest behauptet, ja. Mhm.
Ja, dann sehe ich hier noch was ganz Großes, eine große Blüte.
Ja, genau, das sieht man, denke ich, sehr selten hier in Gärten, auf Äckern schon gar nicht. Das ist eine Artischocke, die hier jetzt blüht. Normalerweise, wenn man sie als Gemüse nutzt, würde man sie ja vor dem Aufblühen essen. Was man isst, das ist ja der Blütenboden und diese schuppenartigen Blattenden. Die blüht jetzt eben und ist überwintert. Und da der letzte Winter sehr mild war, hat sie das eben sehr gut geschafft und ist jetzt durchgewachsen. Also war nie eine typische Kultur hier in Deutschland, aber es ist immer wieder was ausprobiert worden. Also das ist jetzt die Epoche Barock bis Anfang 19. Jahrhundert, wo man sich auch mit Exoten, auch pflanzlichen Exoten geschmückt hat. Ne? Man hat den Garten so als Machtdemonstration auch benutzt in Schlossgärten. Es gab diesen Figurenschnitt und die Bauern, die haben sich das sozusagen abgeguckt auch ein bisschen und haben das in ihren Bauerngarten mit integriert. Ne? Mhm. Und es gab ja diesen typischen Bauerngarten, wenn man sich das so vorstellt, mit Kreuzgang und Rosenrondell in der Mitte. Das war zum Beispiel abgeschaut von den Klostergärten, die so im Mittelalter entstanden sind. Ne?
Dann da hinten sehe ich noch ganz hochgewachsene
Pflanzen.
Ja. Ist das auch eine Nutzpflanze?
Das ist tatsächlich auch eine Nutzpflanze, also noch ein bisschen in Erprobung. Also ist einmal das vorne an, das ist die Sida. Und dahinter, ich weiß nicht, ob man es sieht, so ein bisschen gelb blühend, die durchwachsende Silphie. Und zwar sind diese Pflanzen interessant für die Biogasproduktion, also als Energiepflanze. Ne? Da ist natürlich auch immer ein bisschen kritisch zu sehen, wie viel Fläche sollten Energiepflanzen einnehmen, sollte man dann nicht lieber Nahrungsmittel anbauen. Aber wir möchten das eben auch in Diskussion geben und es gibt hier eben auch ein Fachgebiet, was sich mit diesen Themen beschäftigt, ne? Mit nachwachsenden Rohstoffen und Energiepflanzen.
Bei der Vielfalt der Pflanzen und Sorten, die Sie hier haben, könnte man sich leicht vorstellen, das braucht ja mehrere Hektar, um diese Pflanzen lebendig auch weiterzuerhalten. Haben Sie pro Sorte und Art dann immer irgendwie 5 Exemplare oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das kommt ein bisschen drauf an, ob es Selbst- oder Fremdbefruchter sind. Und bei Selbstbefruchtern, da reichen eine Handvoll Pflanzen, um die wirklich als Sorte zu erhalten. Schwieriger wird es bei Fremdbefruchtern tatsächlich. Da braucht man allermindestens 10 Pflanzen, damit man die Sorte lebendig hält. Und wir demonstrieren das übrigens auch Studenten, beziehungsweise können die hier mitarbeiten, das Beet hier hinter ihnen. Das sind Gemüsesamenträger. Und zwar lernen die Studenten hier im selbstständigen Tun, im Pflegen der Pflanzen, wie man selbstständig Saatgut gewinnt und auch auf ein bestimmtes Sortenbild achtet, also eine Erhaltungszüchtung durchführt. Ne? Also nicht einfach nur wachsen lässt, sondern schaut, wie müsste der Salat denn eigentlich aussehen? Wie ist denn die Sortenbeschreibung? Und ja, ist auch für die Besucher interessant, weil wer hat schon mal blühende Radieschen gesehen, sieht man hier im Hintergrund, oder ja, geschossenen Salat vielleicht schon eher, den lässt man vielleicht mal im Garten stehen, aber ganz im Hintergrund ist zum Beispiel Pastinake, ne, ein zweijähriges Gemüse, was im zweiten Jahr erst blüht. Also so ein Wissen ist in der breiten Bevölkerung verloren gegangen und ist auch kein Gegenstand mehr in der Ausbildung. Also das ist wirklich was Besonderes, dass wir das hier anbieten. Also es gab ja vor vielen Jahrzehnten mal die Ausbildung zum Samengärtner. Das gibt es schon lange nicht mehr. Mhm. Und es hat überhaupt keinen Schwerpunkt mehr in dieser Richtung. Deswegen ist das schon was Besonderes, dass wir das hier machen.
Mhm. Und was können die Studenten hier noch lernen? Also Wie heißt der Studiengang genau?
Der heißt Ökologische Agrarwissenschaften und es gibt eben ein ganz breites Angebot. Ganz wichtig ist, dass man sich hier nicht spezialisiert in Pflanzenproduktion und Tierproduktion, sondern dass man einen landwirtschaftlichen Betrieb oder die Landwirtschaft als Organismus begreift. Dass man Pflanzenbau im Zusammenhang mit der Tierhaltung sieht. Ja? Und es gibt eben einen Bachelor-Studiengang und verschiedene Master-Studiengänge, die sich alle mit dem Thema beschäftigen.
Ich habe gelesen, es ist der erste oder zumindest einer der allerersten Studiengänge mit ökologischem Landbau. Ne?
Genau, das ist der erste. Also es sind einige Hochschulen sind nachgezogen und haben das als Schwerpunkt nochmal so angeboten im Hauptstudium. Aber es ist immer noch der einzige Standort, der wirklich vom ersten Semester bis zum Ende nur ökologischen Landbau lehrt.
Hat es auch, also geht davon auch was aus in die Region? Von diesem Schwerpunkt?
Ja, auf jeden Fall. Also man sieht es aus Ausgründungen, verschiedene Firmen, die sich gegründet haben und auch landwirtschaftliche Betriebe. Das ist schon, denke ich, sehr bemerkenswert hier die Region, dass wirklich sehr viele ökologische Betriebe auch hier rundherum sind. Also viele, die eben ursprünglich hier studiert haben.
Wir sind ja unterwegs auf der Landpartie Reformland. Ich denke, hier wird ganz gut deutlich, dass auch heute Reform nötig ist und im Gange ist. Und das ist ein Ort dazu.
Das würde ich auf jeden Fall sagen, weil es ist zwar sehr klein, aber man sieht doch die große Vielfalt, die hier auf den Äckern und in den Gärten sein könnte. Und man sieht es ja auch so in den Anfängen, auch in der Stadt, das Urban Gardening kommt auf. Also Menschen wollen sich auch damit auseinandersetzen, wo kommen unsere Lebensmittel her und wie viel Vielfalt brauchen wir eigentlich.
Was müsste denn passieren, damit auch auf den Äckern mehr Vielfalt einkehrt?
Ja, ganz deutlich ist, wenn man durch die Landschaft geht, man sieht, was im Moment subventioniert wird von der Regierung. Und weil die Landwirte sich ja nicht mehr über den Preis der Lebensmittel finanzieren können. Also es müsste dann auch ein Umdenken in der Bevölkerung geben und die Bereitschaft vielleicht etwas mehr auszugeben für die Lebensmittel oder und gleichzeitig eben ein Steuern von der Politik dahingehend, dass die Landschaft wieder diverser wird oder Tiere eben artgerecht gehalten werden, was ja gerade aktuell auch in der Diskussion ist und eben durch den Zufall Corona jetzt so ans Licht gekommen ist.
Wir sagen ganz herzlichen Dank und wir sind jetzt verabredet im Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen.
Ja, da wünsche ich Ihnen einen ganz guten weiteren Weg und eine gute weitere Wanderung.
Dankeschön.
Wiedersehen.
Ja. Dankeschön.